Wir alle streben danach, uns positiv darzustellen und vor allen Dingen auch als kompetent wahrgenommen zu werden. Vor allem aber die Frauen stellen fest, dass sie gelegentlich unterschätzt werden.
Liegt es bei Ihnen vielleicht am Auftreten, an den Themen oder schlicht daran, dass Sie im beruflichen Kontext insgesamt weniger sprechen?
Wir legen mal die Kommunikation und die psychologischen Hintergründe zusammen und kommen dem in dieser Folge der Nahbetrachtung auf die Spur.
Und heute am Mikrofon Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschert.
Und natürlich Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh. MC, in einer Fachzeitschrift hast du mal gesagt, Frauen sollen typische Frauenthemen meiden und sich stattdessen in die Transfergerüchte der Fußball-Bundesliga einarbeiten. Ist es etwas, was du machst und auch selbst als Karrieretipp weitergeben möchtest?
Also ich habe das ausprobiert, weil alle Tipps, die ich gebe, probiere ich grundsätzlich selbst aus. Sie sind selbstverständlich empirisch geprüft.
MC-proofed.
Genau, MC-proofed. Und ich teste das auch. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass die Akzeptanz in gemischten Runden, wo vielleicht sogar mehr Männer sind, die ja oft einen höheren Redeanteil haben, größer ist, wenn man sich thematisch annähert. Und nicht nur das, wenn man auch auf der anderen Seite bestimmte Themen schlicht vermeidet. Also ich habe tatsächlich immer im Hinterkopf eine schwarze Liste von Themen, die ich selber im Business-Kontext nur unter ganz besonderen Voraussetzungen überhaupt erwähne. Und ich gebe das auch aktiv als Tipp weiter, auch wenn es sich auf den ersten Blick ein bisschen schräg anhört.
Also was hättest du sozusagen auf der schwarzen Liste bei dir, dass wir die Themen ruhig mal offen ansprechen?
Ja klar, also auf meiner schwarzen Liste ist alles, was mit Urlaub zu tun hat, alles, was mit typisch weiblichen Sportarten zu tun hat, also sei es irgendwie Pilates oder Yoga oder solche Sachen, Wellness geht gar nicht als Thema. Kinder spare ich grundsätzlich aus, wenn ich nicht irgendwie explizit darauf angesprochen werde oder auch andere auf diese Themen kommen. Dann natürlich alle Hobbys, die irgendwas mit Haushalt zu tun haben, also Begeisterung für Kochen, für Backen, für Dekoration, für Innenarchitektur oder ähnliches, alles vollkommen raus.
Also Sie konnten das natürlich jetzt nur in Ansätzen hören, aber ich konnte es sehen, dass zum Beispiel bei Yoga und Pilates MC Nimmerfroh hier einen sehr deutlichen Gesichtsausdruck an den Tag gelegt hat, der ihre Ablehnung da zum Vorschein gebracht hat. Jetzt hast du aber hier auf der schwarzen Liste einige Themen angesprochen, die bei mir als Mann ohne weiteres funktionieren. Also zum Beispiel Kinder, ja. Und MC hat Söhne, ich habe Söhne. Also so groß ist der Unterschied da ja im Prinzip gar nicht. Trotzdem gibt es offenbar in der Wahrnehmung einen Unterschied. Und dass Männer über ihre Urlaube sprechen, definitiv. Das erfahre ich auch im Smalltalk, im Kantinengespräch, in der Mittagspause und so weiter immer wieder. Vielleicht liegen da aber die Schwerpunkte anders. Das kann ich natürlich schlecht beurteilen. Was hat deine empirische MC-Forschung dazu ergeben?
Also die MC-Forschung ist tatsächlich in dem Fall sehr kleines N, ja. Also mein persönliches Umfeld und auch meine persönlichen Erfahrungen, die aber in eine sehr eindeutige Richtung gehen. Wir haben, und das ist die Ursache von eigentlich allem, über das wir jetzt in den nächsten Minuten sprechen werden, feste Stereotype im Kopf. Männer, Macher, Sport, Hardcore, Extremsituationen, Dominanz, Leistung etc. Die Assoziationen, die Menschen spontan mit Frauen haben, sind ganz andere. Weichheit, Freundlichkeit, Empathie, Höflichkeit.
Also Freundlichkeit, andere, Empathie, das ist ja, sind ja keine schlechten Eigenschaften.
Genau, und so wird jetzt nämlich auch ein Schuh draus, weil wir sprechen ja über den Business-Kontext. Dass so Leute privat erzählen, können sie alles machen von morgens bis nachts, so viel wie jeder Freude hat und alle wunderbaren Dinge tun. Aber ich möchte ja im beruflichen Kontext den Eindruck erwecken, ich sei in meinem Bereich fachlich kompetent. Da müssen wir keinem erzählen, wie man über seine eigenen Themen spricht. Das kriegen, glaube ich, viele ganz gut hin. Und darüber hinaus, denn da kann man sich nicht so gut unterscheiden im Fachlichen, darüber hinaus werden überfachliche Qualifikationen erwartet. Führung, Organisation, Selbst- und Zeitmanagement etc. Und in unserem Bild, und das ist ein falsches Bild, wir müssen also kontrafaktisch arbeiten. Jemand, der, ich bleib mal beim Beispiel Kochen, jemand, der eine große Leidenschaft für Kochen hat, ist ein exzellenter Manager. Er kann mit Ressourcen umgehen, hat Preise im Kopf, hat zeitliche Abläufe exakt auf der Kette, denn wer ein komplexes Menü zaubert mit Nachtisch und vielleicht Leuten, die noch kommen, das kann niemand machen, der nicht vernünftig mit Zeit
umgehen
kann.
Das ist ausgeschlossen. Das ist aber auch der Punkt, weshalb beispielsweise Fernsehköche, und es gibt sogar auch die Kategorie der Radioköche, also ich finde Kochen im Fernsehen schon merkwürdig, aber Kochen im Radio ist noch schräger, weil WDR 2 hat da zum Beispiel auch ein eigenes Programmelement drin. Nur um das mal zu erwähnen, sobald Kochen in Leistungssport oder in den Leistungsberuf reingeht, sind Männer dort stärker vertreten als Frauen.
Die sind zahlenmäßig stärker vertreten. Kein Mensch sagt, dass sie das besser können.
Ja, definitiv.
Also, wir alle haben Frauen in unserem sozialen Umfeld im Hinterkopf, deren Leistungen im Küchenbereich wir bewundern. Also bin da selber nicht, also backen kann ich noch ganz gut, im Kochen, da geht noch was. Meine Bewunderung ist grenzenlos. Allein das Ressourcen- und Zeitmanagement, absolut genial. Da habe ich genug Führungskräfte in meiner Zeit erlebt, wo ich sage, naja, da können die sich was
abgucken. Naja gut, aber es ist halt ein Unterschied, ob man 80 Essen mehr oder weniger zeitgleich oder in einer vernünftigen Abfolge hintereinander sozusagen für die Kellnerschaft oder Kellnerinschaft nach vorne bringen muss. Oder ob man da zu Hause einfach nur sich selber was zusammenbrutzelt.
Ja gut, also wir reden jetzt natürlich auch über einen Bereich, wo oben auch die in der oberen Liga auch die Anzahl der Personen, über die wir sprechen, relativ gering ist. Ne? Jetzt ging es ja um die Frage, wie bringe ich solche Themen, die mich selber sehr begeistern, ein? Und Frauen würden da oft eher den Fokus darauf legen, wie gut kam das an, waren alle zufrieden und glücklich, was eine schöne Stimmung auf dem Familienfeier. Und Männer, und jetzt kommt die Deutungshoheit ins Spiel, die am Grill stehen, da geht es um die Kilo Fleisch, die da durchgegangen sind, um die Innen- und Außentemperatur, um die optimale Hitzephasen auf dem Gasgrill oder wie die Kohle geschichtet worden ist oder welche Vorbereitungen da eine Rolle spielten. Das ist für mich das Entscheidende. Viele Männer, immer bitte unter dem Rubrum viele, nicht alle, stellen ihre eigene Leistung in den Vordergrund, wenn es um überfachliche Kompetenzen geht. Und Frauen neigen dazu, und das kann echt ein Problem sein, die Wirkung, die sie auf andere haben, in den Vordergrund zu stellen. Nämlich eine Form der Harmonie, des Gemeinschaftsgefühls, was etabliert wird, etc. Und das ist natürlich das, was eben nicht gerade für Führungsaufgaben und Beförderungen qualifiziert, weil da will man ja Leute haben, die andere Fähigkeiten haben. Und wenn ich die nicht selber betone und das auch mit nach außen trage, auch in überfachlichen Gesprächen, dann werde ich in diesem Bereich einfach nicht wahrgenommen.
Ja, oder aber in den falschen Zusammenhängen wahrgenommen. Also im Coaching mache ich halt die Beobachtung, dass Frauen in Summe ehrlicher kommunizieren. Ja, aber halt viel indirekter. Das heißt also, eine Frau sagt viel schneller mal, das weiß ich nicht, da muss ich mich erkundigen oder da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich kümmere mich drum, was ja eigentlich eine normale, wertschätzende Kommunikation ist, wogegen die Herren der Schöpfung sagen, ja, ist kein Problem, ja, das kriegen wir schon hin und ich habe da schon eine Idee, aber ist noch ein bisschen unausgegoren, ja. Und damit kommen die sozusagen über die Meeting-Hürde hinweg. Man hat den Eindruck, oh, das ist ein Macher und der kümmert sich drum und so weiter. Der hat aber hinterher die gleiche Arbeit wie die Frau, die gesagt hat, das weiß ich noch nicht, da muss ich mich erst erkundigen, weil das ist genau das, was der Mann dann auch macht, der im Meeting unter Umständen auch gesagt hat, ja, ist kein Problem, ich habe da schon eine erste Idee, gib mir mal 1-2 Tage und dann komme ich mit einem Vorschlag. Also das ist dann etwas, was sehr viel Dominanz ausstrahlt, was sehr viel Entscheidungsfreude ausstrahlt und was natürlich auch suggeriert, er hat eine sehr hohe Kommunikationskompetenz.
Das erlebe ich in der Beratung auch relativ oft, dass Frauen, die eine Karriereerwartung haben oder die Vorstellung von ihrer Weiterentwicklung haben, mich auch fragen, was soll ich denn machen? Dann sage ich als erstes, entwickeln Sie sich nicht fachlich weiter, denn da sind die in der Regel top. Also ich habe noch keine Frau in der Beratung gehabt, die fachlich nichts zu Wege gebracht hat, aber sagt, ich möchte gerne was werden. Jetzt können wir lange darüber streiten, gibt es Männer, die auf so einem Trip sind? Ich würde behaupten, ja, die gibt es. Ich könnte sie aber nicht quantifizieren. In der Beratung von Frauen ist mir noch keine Frau begegnet, die fachlich zu wenig konnte für das, was sie vorhatte in der Organisation. So, und dann sitzen die da und dann sage ich als erstes, versuchen Sie nicht, fachlich besser zu werden. Weil nämlich dann das fleißige Bienchenphänomen entsteht. Diese Frauen versuchen dann den ihnen gestellten Aufgaben noch viel besser zu machen. Da ist immer noch ein paar Promille, sind ja da immer noch irgendwo drin. Missachten aber, dass sie diese überfachlichen Kompetenzen zeigen und beweisen müssen. Platt gesagt, die sitzen dann in ihrem Kämmerchen und erarbeiten noch bessere, weiß ich, Präsentationen, Abrechnungen oder was auch immer sie da gerade tun oder noch tollere Personalmarketingkonzepte. Das sind ja Bereiche, in denen Frauen auch zahlenmäßig überrepräsentiert sind. Vergessen aber, dass die Entscheidungen über zum Beispiel Karrierewege außerhalb des stillen Kämmerchens getroffen werden, nämlich in Gesprächen über die Transferliste der Bundesliga, über den letzten Urlaub, indem man sich gezeigt hat, indem man sich selber mit seiner Persönlichkeit präsentiert hat. Denn das, was man braucht, ist ja nicht noch Leute, die fachlich noch besser sind. Es gibt ganz wenige Bereiche, wo man sagt, boah, da brauche ich noch mehr Leute, die mehr können. Sondern in der Regel ist es ja so, ich habe eine Gruppe von Menschen, die formal ähnlich qualifiziert sind, die ähnliche Qualifikationen haben. Und ich suche die, die meinen Laden weiterbringen. Mein Team, meine Abteilung, meine
Organisation. Oder die halt suggerieren, dass sie es täten. Ne? Also ich habe halt die Beobachtung gemacht, dass Frauen Konjunktive viel häufiger benutzen als Männer. Und das ist jetzt keine subjektive Wahrnehmung, sondern ich arbeite ja auch viel mit Audio- und Videofeedback. Das heißt also, ich kann das definitiv nachweisen, dass Frauen sozusagen etwas weicher kommunizieren, etwas indirekter kommunizieren. Und ich sage immer, wenn sie in der Präsentation sind, wenn sie im Meeting das Wort ergreifen, dann sind sie Leiterin Marketingvertrieb, unabhängig davon, was sonst ihre Rolle im Unternehmen ist. Das heißt also, ihre Ideen bekommen ihre Stimme, ihre Körpersprache, ihre Mimik und ihre Argumentation. Das heißt also, da darf ich etwas mehr in Aktivsätzen formulieren. Und wenn ich dann aber wieder in die Teamdiskussion gehe und wir sitzen um den Tisch und machen, was weiß ich, kreatives Konzept oder sowas, da setze ich natürlich wieder so Höflichkeitsfloskeln ein, wie zum Beispiel, ich bin der Meinung, wir sollten dies und jenes. Das heißt also, ich bin der Meinung und wir sollten, da sind schon zwei Weichmacher drin. Das lässt in Summe die Kommunikation gegenüber dem Gegenüber als etwas wertschätzender wirken. Da bin ich durchaus ein Freund von, das nicht komplett abzuschaffen. Aber wir haben auch messbar, ich bin sicher, das kannst du empirisch letztlich auch wahrscheinlich wieder mit einer Studie nachweisen, dass Frauen häufiger unterbrochen werden als Männer. Und das liegt auch daran, dass viele Männer den Eindruck haben, die kommen nicht auf den Punkt. Ja, die haben einen Einleitungssatz, die kommen nicht direkt mit der Top-News an Anfang, die bauen sozusagen die Kommunikation auf, was in Summe eine sehr wertschätzende Form der Kommunikation ist. Also bitte jetzt hier nicht falsch verstehen, ich will dir keinen Frauenbashing betreiben. Was aber in der Erwartungshaltung der Männer so, mach mal voran, wir haben wenig Zeit, wir sitzen hier mit 12 Leuten um den Tisch, ja, ich will jetzt wissen, um was es geht, dazu führt, dass sie schneller unterbrochen werden. Und um jetzt beispielsweise den Redeanteil von Frauen auch quantitativ auf Podien, beispielsweise auf Fachmessen, zu erhöhen, erarbeite ich mit denen zum Beispiel auch Gesprächstechniken, die gehen bis hin in die Sprechmelodie, wo man sagen kann, damit schaffst du einige Punkte oder einige Momente, wo man nicht unterbrochen werden kann und das aber auf eine Art und Weise, die so formuliert ist, dass man nicht das Gefühl hat, die textet jetzt einen zu und hat so 600 Silben pro Sekunde oder sowas, sondern dass das eine wertschätzende, ruhige Kommunikation ist, aber halt auch entsprechend mit Mechanismen bei der Sprach- und Stimmmelodie, wo man halt seltener unterbrochen wird. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man sagen kann, ja, wir reden hier nicht darüber, wie die Welt sein sollte, sondern wir reden hier in dieser Folge darüber, wie die Welt nun mal ist oder wie wir sie im Coaching wahrnehmen und wie man sozusagen kurz- und mittelfristig da Hilfestellung geben kann.
Also das müssen wir dann auch nochmal klarstellen. Wir versuchen nicht, irgendeine Form von Kommunikationsstrukturen zu manifestieren, sondern die sind eben da. Und es gibt zwei große Hemmnisse, die aktuell da sind, die auch messbar sind. Das eine hast du gerade gesagt, dass Frauen einen geringeren Redeanteil haben, wodurch auch immer durch Unterbrechungen, durch längere Wortmeldungen von Männern, die sich auch gerne reden hören und viele andere Effekte, die damit zusammenhängen. Und das andere ist, wir haben, wenn es um Karriere geht, ich mach mal platt in Bezug auf Karriere, wir haben keine objektiv messbaren Kriterien, weil dann würde sich herausstellen, dass sie sich fachlich gar nicht so großartig unterscheiden, sondern wir haben halt Seilschaften, Sympathie, die eine große Rolle spielt, informelle Prozesse, in denen Entscheidungen getroffen werden und das haut den Frauen im Business-Kontext aktuell die Füße weg. Ob sich das in einigen Jahrzehnten mal verändert, kann ich nicht sagen. Aber es gibt aktuell keine Anzeichen dafür, dass also objektiv messbare Kriterien, zum Beispiel eben bei Entscheidungen oder Führungskräfteauswahl, stärker etabliert werden.
Abgesehen davon haben wir natürlich Frauen sehr stärker zum Beispiel in Care-Berufen.
Ja, aber nicht in der Führung.
Ja, das ist ja der Punkt, ja. Das heißt also, da wo Soziales gefragt ist, wir finden Frauen sehr häufig im HR-Bereich, wir finden sie in der Kommunikation, wir finden sie im Marketing. Klar, Frau, die Zementsäcke schleppen soll, ist vielleicht auch keine gute Idee. Und da muss man halt überlegen, wollen wir jetzt, dass alle immer alles gleich machen und überall gleich sind? Oder müssen wir auch, da ist jetzt die Psychologin gefragt an dieser Stelle, die läuft sich auch gerade schon warm, weil sie weiß, worauf jetzt die nächste Frage hinausläuft. Oder ist das jetzt sozusagen der Punkt, wo wir sagen, wir müssen einfach akzeptieren, dass es Unterschiede gibt, auch in der Kommunikation, wo wir sagen, okay, da an der einen Stelle sind die Männer besser geeignet und an der anderen Stelle sind die Frauen besser geeignet. Und wir leben jetzt sozusagen mit dieser Trennung und machen in der Summe das Bessere draus, weil der Mann ist dann auf der Frauenseite falsch und die Frau auf der Männerseite falsch. Jetzt die Psychologin.
Genau, ich teile das inhaltlich nicht. Es gibt keine Evidenz.
Ich habe das als Frage formuliert.
Ja,
ne?
Also die Antwort ist nein. Es gibt keine Evidenzen dafür, dass außerhalb der körperlichen Kraftunterschiede, die unbestritten da sind, es nennenswerte Unterschiede in der beruflichen Performance gibt. Also in der kognitiven Leistungsfähigkeit oder in den rhetorischen Qualitäten oder in den Führungsqualitäten. Das sind alles Forschungsergebnisse, die entweder nicht besonders valide sind oder eben uneinheitlich, ne? Die entweder eine starke kulturelle oder soziologische Hintergründe haben. Also keiner wird sich heute ernsthaft hinstellen können und sagen, Frauen können bestimmte Dinge, mit Ausnahme von bestimmten kraftorientierten Sachen, nicht besser. Und jetzt, selbst da geht der Trend doch in eine andere Richtung. Wir versuchen doch heute in den Industrienationen diese körperlich anstrengenden Sachen, die Zementsäcke, die du angesprochen hast, die werden doch eliminiert. Warum? Weil Leute nicht über Jahrzehnte lang Zementsäcke schleppen können. Warum gibt es Skelette, die irgendwie körperliche Tätigkeiten unterstützen? Warum haben wir überall Hubwagen und diesen ganzen anderen technischen Hilfsmittel? Weil wir natürlich wissen, dass Menschen diese Tätigkeit gar nicht ewig ausüben können. Also das Rad geht ja eher in die andere Richtung. So dass auch Frauen im Baubereich viel stärker aktiv sein können, weil es Exoskelette gibt, die eben diese körperliche Kraft ausgleichen. Also diese Denke, Frauen, Männer müssten alle Klinikleiter in Universitätskliniken sein, weil Frauen das nicht so gut können. Wir haben da ein Verhältnis von 85 zu 15. Das lässt sich nicht belegen, sondern das hat viele historische Gründe.
Ja,
aber da kommst du nicht argumentativ hin an den
Punkt. Ja, aber da sind wir natürlich auch ganz schnell wieder an einem gesellschaftlichen Punkt, wo man sagt, modernes Rollenbild hin oder her, es ist immer noch sehr häufig, viel häufiger die Frau, die beispielsweise nach der Geburt des ersten, zweiten Kindes sozusagen zu Hause bleibt. Dadurch entsteht natürlich ein Karrieregap und so weiter. Und irgendwann fehlen die natürlich dann oben allein schon als Verfügungsmasse für eventuelle Führungskräfte. Ich habe auch einige Unternehmen in der Beratung, die sagen, wir würden ja Frauen einstellen, aber es bewerben sich keine für diese oder jene Position oder wir finden einfach keine. Und dann ist uns da auch nicht mit einer Quote geholfen.
Nee, also die Quote ist natürlich dann das andere Phänomen, aber dieses wir finden keine Frau habe ich auch oft gehört. Ja? Oder ich habe viele Frauen gefragt, die wollten diesen Schritt nicht gehen, zum Beispiel aus familiären Gründen. Klar, aber wenn ich die Grundgröße unten drunter schon so knapp habe, dann gibt es auch viele Männer, die sagen, ich will gar nicht aufsteigen, das ist alles so schön und 4 Tage Woche finde ich auch viel schöner. Ja. Nur wenn die Grundgröße einfach kleiner ist, dann kommt halt da oben auch keiner mehr an. Ich nenne das Durchsichtig-Phänomen. Frauen sind oft durchsichtig. Das heißt, also mir ist das selber auch in meinen eigenen Kontexten, ich habe ja in Wissenschaft und Forschung und Lehre und in der Zivilgesellschaft, in politischen Kontexten war ich extrem aktiv. Und ich habe in vielen Situationen, nicht in unzähligen, aber in vielen Situationen da gesessen, wo Leute gesucht wurden für eine andere Position, wo ich überhaupt nicht in Frage kam, wo ich dachte, bin ich durchsichtig? Wo ich mich natürlich dann gemeldet habe und gesagt, hallo, ihr, das wäre hier auch noch eine Option für mich und das habe ich auch noch vor. Aber ich nenne das Durchsichtig-Phänomen. Und das Durchsichtig-Phänomen hat auch ganz viel mit Stereotypen zu tun. Jetzt frage ich Tom, Tom ist da die Anekdote mit der Seminarleiterin, ist das, würde das jetzt hier passen?
Ja, wir hatten ein gemeinsames Seminar und es gab Fälle, da hatte ich den Lead und es gab Situationen, da war MC im Lead. Und wir hatten hier, also wir waren formal waren wir gleichberechtigt für die Auftraggeber. Ja. Jetzt musst du es zu Ende erzählen.
Genau, und dann das ist eine Geschichte, die wirklich prototypisch ist. Also es geht hier nicht um meine Eitelkeit und was ich komisch finde. Es ist mir wirklich oft passiert, wo wir eine große Technik aufgebaut hatten. Wir haben ja auch einige Sachen, wo es was zu sehen gibt. Und es kam jemand, der nicht Teilnehmer im Seminar war. Es war eine Frau, die zufällig vorbeikam, aber ungefähr wusste, worum es geht und sich dann von mir hat erklären lassen, weil ich zufällig in sie reingelaufen bin, was wir bei dem Seminar so machen. Und ich habe wirklich behaupte, ich habe das sehr gut erklärt. Und dann war ich fertig und dann sagt sie zu mir, und wer macht das Seminar? Und ich dachte mir, gute Frau, ich habe dir jetzt gerade alles erzählt, ja, wie wir didaktisch vorgehen, und du fragst mich, aber wer der Seminarleiter ist. Ich war schon sehr angegriffen.
Ich hab dieses Gespräch auch nur von MC aus zweiter Hand gehört, also aus erster Hand von MC gehört. Ich kenne jetzt sozusagen die andere Wahrnehmung nicht, aber man kann natürlich auch sagen, ist es dir nicht gelungen, halt klarzumachen, dass du den Hut auf hast? Ja? Also hast du Sätze gebildet mit, ich habe mir für dieses Seminar folgende Entscheidungen getroffen und so weiter, sodass, du musst ja nicht sagen, ich leite das übrigens, also das wäre mir etwas zu plump, aber man kann ja durchaus in Nebensätzen das durchblicken lassen, Hand aufs Herz.
Das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, aber umgekehrt wird doch ein Schuh drauf, und da kommen wir nämlich auch auf die Verantwortung der anderen. Wenn ich mit jemandem spreche, der offensichtlich fachlich zu einem Bereich kompetent ist, warum halte ich den nicht auch für den Entscheider oder die Entscheiderin in dieser Situation? Also ich kann da, leiten meine eigenen Stereotype, meine Wahrnehmung, da ist was falsch, und ich setze noch einen drauf aus einer Frau, die Geschäftsführerin im sogenannten Baunebengewerbe war, da ging es um Fenster und um alle Aspekte, die damit zusammenhängen. Und wenn sie alleine im Unternehmen war, als Geschäftsführerin, Inhaberin mit allem, was dazugehört, und betrat jemand das Unternehmensgelände und die Verkaufsräume und die Büroräume, sah sie, und sie sagt, ich habe einen Satz am häufiger gehört als guten Tag. Jemand sieht sie und sagt, wie, keiner da?
Wie, keiner da?
Wie kann das sein? Hier ist keiner. Ja? Sieht okay. Sie, weil eine Frau automatisch im Baunebengewerbe nicht existent ist. Deswegen nenne ich das
durchsichtig. Halt nicht in der Funktion Geschäftsführer. Aber es gibt ja natürlich auch wirklich weniger Frauen dort, ja, in diesem Gewerbe. Ja, aber
die Denke muss doch sein, ich betrete ein Unternehmen, betritt jemand von der Körperhaltung gegenüber, als gehörte der dahin und macht nicht sauber. Ja? Dann muss doch meine erste Denke sein, kann das mein Ansprechpartner oder meine Ansprechpartnerin? Druckereigewerbe habe ich kürzlich mit einer ehemaligen Inhaberin gesprochen, die gerade in Pension gegangen ist. Sie sagt, ich könnte abendfüllend genau diese Geschichten erzählen. Und das tut Frauen nicht gut. Und die gehen halt nach Hause und denken, boah, ich habe hier nur mit Idioten zu tun. Und wir müssen an Menschen herangehen und sagen, ich habe hier eine äußere Wahrnehmung. Und dann überlegen, ist das mein Ansprechpartner, meine Ansprechpartnerin, und nicht per se davon ausgehen, nee, die kann es ja gar nicht sein, ist ja eine Frau.
Und dafür brauche ich natürlich wieder eine stringente Kommunikation, weil da kann Frau das natürlich wunderbar mit ausgleichen, weil Kommunikation ist halt bei beiden Geschlechtern gleichermaßen vorhanden. Ja, also da können wir durchaus Chancengleichheit.
Ja,
das ist schon richtig. Auf der anderen Seite, nehmen wir mal das Beispiel aus dem Teammeeting. Ja, da hören wir von Frauen viel häufiger, achten Sie mal drauf, ja, hören wir viel schneller so höfliche Formulierungen wie, vielleicht können wir es mal überlegen, die Präsentation vielleicht was umzugestalten und so weiter. Das ist eigentlich eine höfliche Handlungsaufforderung, wogegen ein Mann sagte, hier an die Präsentation müsste aber noch mal ran. Und das wird halt Frauen unfairerweise sehr häufig als Schwäche ausgelegt, weil sie höflicher, indirekter kommunizieren und halt nicht so an der in der Ansage unterwegs sind. Das ist auch etwas, lass mich das noch ganz kurz sagen, weil da brauche ich sozusagen hier wieder psychologischen Rat. So dieser Klassikerspruch, Frauen beschäftigen sich mit der Größe des Problems, Männer denken in Lösungen, führt ja auch im Privaten wie auch im Beruflichen sehr häufig zu Konflikten, dass man das Gefühl hat, als Frau, so wird es mir zumindest von Frauen auch im Coaching immer wieder gespiegelt, dass jemand sehr unempathisch ist. Und wenn ich da so, ich bin als Coach natürlich drauf geeignet, in Lösungen zu denken, das Problem noch größer zu machen. Da sage ich mir aber, wieso? Das war doch eine relativ effektive Lösung, die man da besprochen hat. Und dann heißt es dann, ja, das schon, aber ich bin da gar nicht gewertschätzt worden. Kannst du das mal psychologisch aufdröseln für uns? Nicht nur für mich.
Nee, es hängt natürlich auch viel damit zusammen, welche Kultur man hat. Und wenn ich in einem Unternehmen oder in einem Team eine sehr stark, ich sag mal so, trennende Kultur habe, die, und da hast du wieder recht, von allen auch getragen wird. Ja, also ich muss schon als Teammitglied auch selber gucken, hänge ich nur mit den Frauen ab, ja, oder so, kümmere ich mich auch selber darum, über diese informellen Gruppengrenzen, Technik gegen Vertrieb oder Technik gegen Marketing oder so anzuarbeiten. Das ist eine Verantwortung, die jeder trägt. Und wenn ich mich nur in meiner eigenen Kuschelblase da wohlfühle, dann entstehen eben auch solche Kontrasteffekte, die dann tatsächlich auch nicht gut sind. Also da muss sich jeder, wirklich jeder und jede, auch fragen, unterstütze ich mit mit meinem eigenen Verhalten, mit Stereotypen, Bemerkungen, mit einem Fokus auf irgendwas, was jetzt gerade gar nicht dran ist, unterstütze ich diese Wahrnehmung. Und ja, ich kann selber aktiv dagegen arbeiten.
Und da kommen wir mal kurz auf diesen Punkt, Frauennetzwerke zu sprechen, weil da haben MC und ich nämlich die gleiche Beobachtung gemacht, sind aber auf unterschiedlichen Wegen dorthin gekommen. Und zwar, dass Teilnehmerinnen dann auch sagten, ja, wir haben jetzt auch unser eigenes Netzwerk und da treffen wir uns dann auch richtig, wo man dann sagt, ja, das ist im Prinzip richtig, aber ihr braucht gemischte Netzwerke, um weiter voranzukommen, weil auf der anderen Seite, und da ist jetzt meine Seite und dann kommt MC dazu zu Wort, meine Seite sagt sich dann, dass Männer behaupten, naja, die Frauen haben ja ihr eigenes Netzwerk, was wollen sie denn? Ja, die vernetzen sich doch. Ja, und dann sind aber trotzdem in Unternehmen zwei unterschiedliche Welten unterwegs, nämlich das normale Netzwerk, was sozusagen die guten Jobs vergibt, und auf der anderen Seite hat man dann sozusagen das Frauennetzwerk, und Männer nehmen das häufig auch als Alibi und sagen, naja, die haben ihr eigenes Netzwerk, was regen die sich auf, was muss ich mich da noch drum kümmern?
Ist ein ganz großes Problem. Also empirisch wissen wir, dass Frauennetzwerke eine geringe Wirkung haben, weil eben Frauen da nur auf Frauen treffen und dann oberhalb der gläsernen Decke sind Frauen da halt dann nicht mehr präsent. Also das ist generell sind Frauennetzwerke wirkungsschwächer, nicht nur, weil sie weniger Teilnehmerinnen haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich hilfreich, sich gewisse Austauschplattformen zu schaffen, eben zu so beknackten Themen wie Kinderbetreuung, wie Urlaubszeiten in Schulferien. Da sind die Frauen einfach häufiger die Betroffenen, weil sie da innerhalb der Familienverantwortung im Lead sind. Und ich sehe es auch nicht als Aufgabe der Unternehmen, jetzt jeder Frau zu sagen, sehen Sie zu, dass Ihr Mann auch mal in den Sommerferien Urlaub nimmt, damit Sie hier gefälligst durcharbeiten. Das kann auch nicht das Ziel sein, ne? Also wenn sich da jemand in der Verantwortung sieht, dem einzureden, das müsste jetzt aber jemand anders machen. Insofern als Austauschplattformen für Tipps total wichtig, als Netzwerke zur Karriereförderung nicht förderlich.
Und Frauen setzen zum Beispiel in ihrer Kommunikation häufiger auch oder intensiver Mimik und Gestik ein. Das ist grundsätzlich okay, wird ihnen aber von Männern oftmals als Schwäche ausgelegt. Und das Problem ist allerdings, hier kann man vielleicht auch mal an dieser Stelle einen konkreten Verhaltenstipp geben, achten Sie darauf, dass Ihre Hände immer sichtbar sind. Die müssen nicht, so wie früher bei Oma, hast du dir die Hände gewaschen vorm Essen oder sowas, so flach auf dem Tisch liegen, dass man die Fingernägel kontrolliert, das nicht. Aber eine bei Frauen sehr häufig vorhandene Körpersprache ist es zum Beispiel, dass sie sich auf ihre Handrücken setzen. Das heißt also, die Hände, die Handflächen sind auf dem Stuhlsitz und darüber die Oberschenkel. Und dadurch werden die Schultern schmaler, der Körper, MC nickt schon, ja, der sitzt aber hier ganz anders, ja, und der Körper wird kleiner und so weiter, und bis sie da mal in eine aktive Rolle reinkommen, ja, dass sie mit Gestik, mit verbalen Aussagen ihre Argumente auch entsprechend unterstützen können, da vergehen Bruchteile von Sekunden, aber das ist ganz, ganz wertvolle verschenkte Zeit. Also niemals, auch wenn es im Konferenzraum kalt ist, sollten sie auf ihren Handrücken sitzen. Und ansonsten muss man sagen, nehmen wir mal das Thema Komplimente. Also jetzt nicht personenbezogene Komplimente, sondern arbeitsbezogene Komplimente, dass man sagt, das ist aber ein super Job, den Sie da gemacht haben. Also wirklich solche Sachen, die jetzt eigentlich nicht geschlechterspezifisch sind. Da ist es so, mache ich die Beobachtung, dass Frauen viel eher sagen, ach, das ist doch nicht der Rede wert, ja, und schwächen das so höflich ab, wogegen Männer das einfach so stehen lassen und sonnen sich in diesem Strahl noch ein wenig.
Ja, das hat auch
und die Männer werden dann braun, die haben dann eine gesunde Bräune, und die Frauen werden dann blass, um es mal in diesem Bild zu bleiben.
Ja, also beides, die Körperverkleinerungstaktiken, das war das Sitzen auf den Händen, aber auch der Umgang mit Komplimenten und Zuspruch, beides ist streng sozialisationsbedingt. Also wir haben, und das lässt sich auch nachweisen, selbst in Industrieländern, eine Sozialisierung in Kindergarten, Schule und im Elternhaus, die Stereotype befördert. Also die eben Mädchen noch mal in diese etwas defensivere Rolle tatsächlich aktiv drängt, weil man eben das so macht oder so erwartet wird, und Jungs für ein bestimmtes raues Verhalten auch noch belohnt werden. Also ich bin selber aufgewachsen mit dem Satz, an dir ist ein Junge verloren gegangen. Und das war negativ gemeint, 100 pro.
Gut, da bin ich ja im Jahr 1970 jetzt wieder angekommen.
Ja, das ist diese Formulierung gibt es heute hoffentlich nicht mehr, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber ich habe eine Untersuchung kürzlich gesehen, da ging es um die Formulierungen im Sportunterricht in der Schule oder auch im Umgang in der Klasse, wo auch wieder darauf abgestellt wird, bei bestimmten Sachen körperliche Kraft geht nicht für Mädchen, geht nicht für Jungen. Und ich will daraus tatsächlich die sehr strikte Schlussfolgerung ziehen, dass man sich im beruflichen Kontext und natürlich auch gerne in der Familie ganz, ganz stark zurückhalten soll mit Frauen, Mädchen, junge Männer. Das, auch wenn es lustig gemeint ist. Also ich versuche das bei mir wirklich nicht zu machen, weil ich weiß, dass auch jede ironische Bemerkung zu dem, was Männer, Frauen üblicherweise tun, diese Stereotypen verstärken. Und ich möchte sie gerne überwinden.
Denn also auch wenn man sie verneint oder ironisch meint.
Auch, ne? Wenn man sie verneint, weil unser Gehirn unterscheidet das nicht. Das speichert das alles nochmal unter Stereotype ab. Und auch meine Mutter hat mir sehr viele Jahre erzählt, dass sie kein Mathe konnte. Sie konnte wirklich kein Mathe. Dann setzt sich das natürlich in irgendeiner Form fest, also um dem vorzubeugen, ich bin sehr gut in Mathematik, aber das ist etwas, was tatsächlich irgendwo bleibt. Und auch diese Stereotype, die man gerade Mädchen und Jungs und auch Männern und Frauen im Beruf sagt, das ist nicht in Ordnung, es ist schädlich, das kann ich auch belegen.
Ja, kommen wir mal zu dem Punkt, wo wir sagen, jetzt gibt es auch mal ein paar Tipps, wie man es besser machen kann. Ich fange mal mit dem Kalender-Tipp an, wo man sagt, der ist auf den ersten Moment wirkt er etwas banal, aber keine Sorge, wir können das noch steigern. Und zwar sollte man zunächst einmal das Bewusstsein für die unterschiedlichen Kommunikationsstile entwickeln. Das heißt also, mir als Mann muss klar sein, Frauen kommunizieren an einigen Stellen etwas anders und Frau muss das auch wissen. Und ich habe es in einer anderen Podcast-Folge schon mal gesagt, es darf natürlich nicht sein, so wie die Sprecherin des Weißen Hauses das gesagt hat, ja, Boys will be Boys. Also das darf es natürlich nicht sein. Es muss schon einen Konsens geben, wo man sagt, da haben wir sozusagen eine gemeinsame Mitte gefunden. Und wenn man sich als Unternehmen beider Kommunikationsstile bewusst ist und man kann die konstruktiv miteinander vereinen, entsteht eigentlich was viel Kraftvolleres.
Ja, und auf der anderen Seite darf man aber auch nicht der einen Seite sagen, man möge das jetzt bitte so anders machen. Also Männer müssen nicht praktisch empathischer formulieren. In der politischen Kommunikation treten mir immer die Tränen vor Lachen in die Augen, wenn irgendeine politische Partei sagt, wir müssen jetzt empathischer kommunizieren. Und dann kommt da so die klassische Garde der dunkelblauen Anzugträger, die also das Empathischste, was die von sich geben, ist vielen Dank. Mehr können die einfach nicht. Und die sagen dann, man müsste empathischer kommunizieren. Also die Nummer funktioniert nicht. Und auf der anderen Seite das Einreden auf die Frauen, man möge doch jetzt bitte auch auf eine andere Art kommunizieren. Beides ist kontraproduktiv. Ich meine, wir arbeiten in Organisationen, wir arbeiten in Unternehmen, die haben unternehmerische Ziele. Ja, da weiß man, wo die Reise hingehen soll. Das heißt natürlich auch, innerhalb des Teams muss ich gucken, was können die Leute, was haben die wirklich drauf und nicht, welche Formulierung passt mir jetzt mal gerade nicht. Das ist nicht sachgerecht. Und das passt aber auch nicht zu einem oft von Männern geäußerten Anspruch, wir wollen jetzt aber mal auf der Sachebene weiter diskutieren. Und auf der anderen Seite wird sich konzentriert auf solche Aspekte wie Rocklängen, wird zu viel über Kinder gesprochen oder fehlt schon wieder jemand, weil irgendwie Kinderkrankheitstage genommen werden. Also entweder gucke ich darauf, was die Leute können und machen. Oder ich gucke da nicht drauf, dann kann ich auch ganz offen und sagen, ach, wisst ihr was, meine Boygroup, das ist so ein geiler Verein, was brauche ich denn anderen Zirkus?
Und man kann zum Beispiel von diesen Weichmachern, den ganzen Konjunktiven, kann man bei gleichem Inhalt sehr leicht in einen aktiven Satz wechseln. Ja, also wenn man beispielsweise sagt, könnten wir vielleicht dies und jenes, dann sage ich, nee, das ist zu passiv. Gleicher Inhalt, anderer Aktivsatz, dass man statt könnten wir vielleicht sagt, ich schlage vor, dass wir. So, dann ist das auch ein Angebot an ein Verhalten und nicht ein Überstülpen eine Befehlsausgabe. Aber es klingt viel aktiver. Also vergleichen Sie bitte nochmal. Könnten wir vielleicht das Meeting auf den nächsten Donnerstag legen? Oder der Satz, ich schlage vor, wir legen das Meeting auf den nächsten Donnerstag. Dann ist dieses ich schlage vor immer noch das Relativierende, aber danach kommt ein Aktivsatz und hat deutlich viel mehr Impact. Und darüber hinaus sollten Frauen in Meetings nicht darauf warten, dass der Entscheider oder die Entscheiderin sie anspricht, weil Frauen sind da auch nicht unbedingt immer so loyal, wie sie sein könnten, sondern dass man dann auch tatsächlich aktiv sich selber zu Wort meldet und dann unter Umständen auch mit der Blickführung, ich würde mal sagen 70%, ich nenne es jetzt mal genderneutral, die Entscheiderperson anschaut und sich dadurch auch entsprechend positioniert. Was sagst du aus psychologischer Sicht? Ein, zwei gute Tipps noch.
Auf jeden Fall gucken, dass man als Frau in Meetings und Gremien, auch in denen man keine besondere Rolle hat, auf jeden Fall wahrgenommen wird. Das kann ein sehr kurzer Beitrag sein. Er muss auf jeden Fall mit dem Ziel reingehen, okay, diese Leute, die hier sitzen, sind wichtig für mich. Also müssen die wissen, dass ich da war. Die reine visuelle Anwesenheit reicht an dieser Stelle nicht aus. Zweiter Tipp, wenn ich mal zu jemandem in Opposition gehen muss, das ist dann so der Gedanke, mein Gott, was ein Quatsch, ja, wie äußere ich das, dann kann es sehr stark helfen, auch für einen selber, diese These nach vorne zu stellen. Du hast vorhin die Formulierung, ich schlage vor, genutzt, ich ergänze für besonders krassen Opposition sowas wie, ich nehme jetzt mal die Gegenposition ein oder mir kommt dabei ein Gedanke, den Sie nicht im Kopf hatten, den äußere ich jetzt oder ich.
Das ist schon stramm. Ja, das finde ich aber gut. Also ich finde das gut. Aber ganz ehrlich, da treffen wir viele Menschen, die sagen, ja nee, das traue ich mich nicht.
Deswegen gebe ich ja hier Formulierungstipps. Man kann auch sagen, ich widerspreche Ihnen jetzt mal ganz offen. Dabei kann man auch lächeln. Da kann der andere sich schon mal darauf einstellen, dass er jetzt eine Klatsche kriegt. Und dann kann ich fachlich ausführen. Weil im Hintergrund ist ja immer, ich habe das fachlich drauf. Ich ärgere mich über einen völlig unsinnigen Vorschlag oder über eine schwachsinnige Idee. Und dem muss ich ja irgendwie Ausdruck verleihen. Es hilft ja nichts, wenn ich das nachher in meiner Klokabine erzähle. Und deswegen die Tipps eben wie, ich gehe jetzt mal zu gehen in den Widerspruch. Ich möchte Ihnen an diesem Punkt mal heftig widersprechen. Und dazu
habe ich muss Ihnen an diesem, oder ich muss leider an diesem Punkt, das kann man natürlich strategisch anders spielen.
Ja, aber ich rufe aktiv darauf aus, das zu tun, denn für immer Schweigen ist in solchen Situationen, wenn vielleicht auch eine ganze Organisation in eine falsche Richtung läuft, keine gute Idee. Und jetzt kommt der psychologische Effekt. Wenn ich das schon mal so einstiele, also schon mal so mache, mit einem freundlichen Lächeln, mit einem Einstiegssatz, dann haben alle Gelegenheit, sich schon mal darauf inhaltlich einzustellen, dann ist der Schlag nicht ganz so heftig. Und ich kann dann auch sanft starten und in Ruhe meinen Punkt ausführen, denn dann habe ich auch die komplette Aufmerksamkeit. Oh, da ist jemand dagegen, dem muss ich jetzt zuhören, das ist ein völlig neuer Aspekt.
An der Stelle möchte ich das noch am Ende einfügen, und zwar hatte ich ja eben gesagt, dass Frauen häufiger unterbrochen werden, und da muss man natürlich auch Grenzen setzen, und in der Stufe 1 kann man natürlich dann als Frau so etwas sagen, ja, vielen Dank, aber ich würde jetzt gerne meinen Gedanken zu Ende führen. Das ist dann auch so ein dezenter Hinweis, wo ich sage, ja, in Stufe 1 kann man das machen. Wenn der, und da wird jetzt nicht gegendert, also wenn der Gegenüber dann sozusagen den nächsten Level sich durch sein Verhalten schon freigespielt hat, dann kann man natürlich an dieser Stelle auch etwas forscher sagen, ja, und nach dieser Unterbrechung bringe ich jetzt meinen Gedanken zu Ende. Ja, das ist natürlich dann eine andere Schärfe. Aber man muss natürlich schauen, das muss eine Vorentwicklung haben. Also das empfehle ich nicht so als ersten Satz, weil eine Unterbrechung kann ja auch einer Dynamik in einem Gespräch durchaus förderlich sein. Aber wenn mir dann, wenn ich so an diesem Punkt bin, wo ich sage, so, jetzt ist die Hutschnur aber kurz vorm Reißen, dann kann man durchaus auch mal ein bisschen tougher reingehen und sagen, so, nach dieser Unterbrechung bringe ich jetzt meinen Gedanken mal zu Ende. Viele sagen dann immer, ja nee, das kann ich doch nicht machen und so weiter. Doch, das kann man sehr wohl machen. Das Problem ist nur, wenn es keiner macht, verändert sich nichts. Also irgendwann muss man halt stehen bleiben, sich rumdrehen und kämpfen. Und das sind dann so diese kleinen kurzen Momente. Und wenn man dann nicht eine überlange Pause macht, sondern sofort konstruktiv weiterspricht, dann kann derjenige auch sein Gesicht wahren, dass er sich dieses Angriffs jetzt nicht unbedingt zwingend erwehren muss. Und dann kann man diese Punchline durchaus auch mal setzen, ohne dass jetzt beim Gegenüber sozusagen ja, der Überlebenskampf ansetzt, ne? Weil dann eskaliert es natürlich.
Wenn man in solchen Situationen ist, wo man droht, eben quasi die stimmliche Hoheit zu verlieren, empfehle ich auch noch zwei Tipps aus dem Bereich der Körpersprache. Wir haben vorhin über Körperverkleinerungstaktiken gesprochen. Es gibt natürlich auch Körpervergrößerungstaktiken, ja. Ich kann also gerade in so einem Sitzungstisch, in so einer Meeting-Situation, Vorsicht muss präsent sein, kann ich natürlich auch mal ein bisschen mein Kreuz ein bisschen breiter machen. Ja, das können Frauen durchaus.
Oder Blöcke und Stifte etwas weiterlegen, dass man sozusagen sein Revier markiert und etwas vergrößert.
Das ist auch eine super Idee. Was natürlich
können Sie bei Männern sehr oft beobachten.
Die sind ja sowas von raumgreifend. Ja, also die würden ja auch an so einem 80 Quadratmeter Platz, würden die es ja auch bespielen können. Was ich aber auch machen kann, ist schon bei meiner eigenen Wortmeldung mich nicht nur auf mein Gegenüber oder auf meinen Nachbarn konzentrieren, mit dem ich mich gerade behake, sondern auch durch meine Körpersprache mich anderen explizit zuwende und sie quasi zur Solidarisierung aufrufe. Das kann ich auch vorher vernünftig im Trockenen trainieren, indem diese Körpervergrößerungstaktiken, liebe Frauen, wirklich mal trainieren und üben. Das kann man man sich tatsächlich angewöhnen. Und auch diese Wirkung ist nicht zu unterschätzen.
Und wir haben Ihnen jetzt natürlich viele Punkte angesprochen. Wir haben Lösungsansätze mitgebracht. Wir haben nicht alles für Sie gelöst, weil das müssen Sie sozusagen im Alltag privat wie beruflich selber machen. Fangen Sie nicht direkt mit der ganzen Breitseite an, sondern erobern Sie sich Ihre kommunikative Hoheit gewissermaßen Parzelle für Parzelle.
Denkmuster verändern wir leider nicht mit ein paar Kommunikationstipps, aber wir empfehlen darauf, stärker im beruflichen Kontext zu achten. Sie können als Instrumente und sogar als Waffe eingesetzt werden.
Viele Situationen mit Menschen werden also besser, wenn man miteinander spricht. Wir haben darüber gesprochen, Sie können mit uns in den Dialog treten. Schreiben Sie uns unter podcast@nahbetrachtung.de. Das landet sowohl bei MC als auch bei mir im Postfach. podcast@nahbetrachtung.de und das war die Nahbetrachtung mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh
und Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschardt.